Was sind Sie denn da am Bauen?
Keine Ahnung, Mann. Ich mache das einfach da, baue da einfach, was mein Chef gesagt hat. Gefühlt schon mein ganzes Leben lang baue ich einfach, was mir vorgeschrieben wird. Und ehrlich gesagt ist mir auch so ziemlich egal, was da mal draus wird. Hauptsache, ich habe das gemacht, was ich auch müsse.
Ja, oh, okay, ja. Und Sie, was bauen Sie Schönes?
Ja, wissen Sie, ich baue etwas ganz Grossartiges. Ich meine, ich habe Sie auch alleine entwickelt und geplant. Und Sie müssen wissen, ich bin der Beste auf meinem Gebiet. Ich habe am meisten Erfahrung. Und es gibt weit und breit niemanden, der so gut ist beim Arbeiten wie ich.
Und also was wird es denn, wenn es fertig ist?
Was soll die Frage? Ich weiss, denkst schon, was ich baue. Das sehen Sie dann am Schluss, wenn es fertig ist.
Okay, okay. Und Sie, was bauen Sie denn?
Ich habe hier ganz genau einen Plan gemacht, wie das später mal so aussehen soll. Es wird so konstruiert, dass Leute die 100 Jahre das sogar noch brauchen können. Schauen Sie, es wird ein grossartiges Werk und es freut mich extrem, dass ich ein Teil von dem sein darf. Ich baue nämlich mein Haus auf Fels, zudem mit der neuesten Technologie. Das spart mir extrem viele Nebenkosten. Dank Erdsonnenbohrung und thermischer Photovoltaik, an Hydrid- und Frostregeln könnte das Haus noch die nächsten Generationen brauchen. Schauen Sie mal.
Boah, sieht krass aus. Erzählen Sie mir doch etwas mehr von dem.
Also sicher.
Wozu lebst du? Wohin steuert dein Leben? Vielleicht konntest du dich gerade sehr gut identifizieren. So. Die erste Person, so habe sie so überschrieben mit keine Ahnung. Vielleicht ist das dein Leben. Da denkst du, mein Leben, das steuert in eine Richtung, aber keine Ahnung, woher. Irgendwohin geht es dann schon. Keine Ahnung. Mach einfach, was man mir sagt. Zweite Person habe ich so überschrieben mit mal schauen. Also ich weiß ja schon, wohin es geht. Aber eigentlich ganz ehrlich, doch nicht so genau. Mal schauen, ich habe alles im Griff, ich bin der Beste. Mal schauen, wo es dann mal hingeht, wirklich so. Vielleicht dein Leben. Denkst du, ich habe alles im Griff, aber wo genau steuere ich wirklich hin? Die dritte Person, einen riesig genialen Plan, weiß genau, wohin es geht. Vielleicht ist das dein Leben. Du hast einen Plan, der hat dir vielleicht auch jemand gegeben für dein Leben. Du weißt genau, wohin es geht. Heute ist das Thema die ganz große Geschichte. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir von einem Gott, der einen Plan hat. Eine ganz große Geschichte. Und wir lesen davon, dass Gott auch einen Plan hat für deine kleine Geschichte. Und ich bin überzeugt, dass wenn sich deine kleine Geschichte mit der großen Geschichte kreuzt, dann wird das für dich eine ganz große Geschichte. Fantastisch, phänomenal. Und ich kann es vorwegnehmen. Dort, wo sich unsere kleine Geschichte mit der großen Geschichte kreuzt, ist beim Kreuz. Und das wollen wir heute gemeinsam betrachten anhand einer Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat. Das ist ein Gleichnis aus Lukas 12, 16 bis 21. Wenn du die Bibel dabei hast, lade ich dich ein, mitzulesen. Lukas 12, Abvers 16. Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist. In Gott. Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Er wollte seinen Mitmenschen wie etwas mitgeben. Und er hat dazu das Leben seiner Mitmenschen verglichen mit dem von einem reichen Bauern. Und damals, das muss man wissen, blühte die Landwirtschaft. weiß nicht, ob jemand unter uns Bauer ist. Ja, praktizierender Bauer. Rudi, wunderbar. Ja, ich denke immer so, wir haben nicht so viele Bauern bei uns. In dieser Region hier. Und vielleicht identifizierst du dich nicht als erstes mit einem Bauern. Aber Jesus wollte damals sagen, hey, dieser Mann, der hat zu etwas gebracht im Leben. Er hat so ein Beispiel genannt für jemanden, nach dem man strebt. Da haben wir überlegt, mit wem würde Jesus wohl heute seine Geschichte beschreiben, so, mit wem würde er uns vergleichen? Jemand, wo ganz viele denken, wow, so wie der. Wow, der hat es gepackt in seinem Leben. Vielleicht sportlich, der Marco Odermatt. Oder das, so wie der Ski fährt. Oder fußballerisch Mbappé. Oder der hat es auch zu etwas gebracht. Oder musikalisch vielleicht Taylor Swift. Habe gehört, dass sie die erfolgreichste Musikerin war. 185 US-Dollar hat sie verdient im Jahr. Also das wäre es doch, oder? So wie die. Also ich nehme auch nur eine Million. Aber jedenfalls, so, das ist so der Vergleich, oder? Die Felder eines reichen Mannes hat einen guten Ertrag gebracht. Wer will das nicht? Also ich bin ja in einer, ich sage auch in einer Landwirtschaftsbauernfamilie aufgewachsen. Also ich bin einfach das Großkind von Bauern. Alle Verwandtschaft Bauern, immer noch ganz viele. Und ich habe bis jetzt noch keinen Bauern kennengelernt, der mir gesagt hat, oh, ich hatte so einen großen Ertrag, das ist so dumm. Sondern man sät, um viel zu ernten. Das ist ja logisch. Also was der Mann hier erlebt, das ist das, was natürlich jeder Bauer wollte, dass die Felder einen großen Ertrag bringen. Und dann ist auch klar, dass wenn man einen großen Ertrag hat und ein guter Manager ist, Geschäftsmann, dann überlegt man sich, was mache ich jetzt? Ich kann ja gar nirgends hin mit meinem Ertrag. Also, gute Idee, größere Scheune bauen. Und so überlegt er hin und her und er hat große Ziele und denkt, wenn ich dann das und so, dann das und dann habe ich Ruhe so. Eigentlich völlig logisch, dass dieser Mann so denkt. Jetzt möchte aber Jesus natürlich auf etwas hinaus mit dieser Geschichte. Und das, was Jesus mitteilen möchte, ist, schau mal, wir Menschen, wir streben nach Dingen, wir machen Pläne, aber wir machen diese Pläne alle aus ohne Gott. Aber irgendwann kommt Gott. Und das ist bei jedem so. Und diejenigen Menschen, die ohne Gott leben, empfinden dann Gott wie so als eine Störung im Leben. So plötzlich kommt dann noch Gott. Und er sagt, hey, dein Leben ist zu Ende. Was kommt dann? Das ist so die Frage, die Jesus mitgibt. Wenn wir planen ohne Gott, was ist dann? Ich muss ehrlich gestehen, manchmal bin ich so wie dieser Bauer. Ich mache mir ganz viele Gedanken über mein Leben, viele Pläne. Dann könnte man das noch machen und dann das und dann dort in die Ferien und dann das noch und diese Ausbildung vielleicht noch und das noch. Macht man sich ganz viele Gedanken. Und ich habe gemerkt, man nimmt sich dann unglaublich wichtig so in diesem Moment. Vielleicht kennst du diese Gedanken auch. Du denkst, wow, die ganze Welt dreht sich um mich. Also würdest du nie so denken und sagen, oder? Aber so leben vielleicht. Alles dreht sich um mich. Und man nimmt sich unglaublich wichtig und wehe, irgendjemand kommt mir zu nahe. Jemand verletzt mich, dann empfinde ich das als Majestätsbeleidigung, oder so. Es ist so, ich will dir nicht zu nahe treten, aber so geht es mir manchmal. Man nimmt sich unglaublich wichtig. Aber eigentlich ist das total schräg, dass wir uns so wichtig nehmen. Denn eigentlich ist unser Leben so kurz. Also wenn du dich mal unbedeutend fühlen möchtest, dann geh mal auf einen Friedhof. Und dann studiere mal diese Grabsteine. Und die sind ja alle genau gleich, inhaltlich. Und die haben alle Jahreszahl links, Jahreszahl rechts und dazwischen so einen kleinen Strich. Und ich denke dann so, das ist die Länge unseres Lebens. Von der Ewigkeit her gesehen ist jedes Leben gleich kurz, oder? Unglaublich kurz. Und wir nehmen uns so wichtig, aber die Geschichte hat milliardenfach bewiesen, dass wir alle irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Pharao sowieso. Cäsar und so. Aber die meisten Milliarden Menschen, die sind heute total namenslos. Glaubst du mir nicht? Ich möchte mit euch ein Experiment machen. Ich hoffe, ihr helft kurz mit. Und zwar möchte ich von euch eine Frage wissen. Wer von euch kennt noch den Ur-Urgroßvater mit Namen und weiß noch ein kleines Detail von ihm? Darf ich mal die Hände sehen? Ein einziger Ur-Urgroßvater, also nicht nur der Name der Fritz der Vierte, sondern wirklich mein Ur-Urgroßvater. So. Also man kann ja sagen, die haben alle Fritz geheißen oder Hans oder so. Also eine, zwei, okay. Ihr habt übrigens 8. Habt ihr mehr als einen, den ihr kennt? 3, 4, 5, 6, 7, 8. So richtig gut. Also die wenigsten von uns, oder? Aber wir haben 8 davon. Vater von der Urgroßmutter, Vater vom Urgroßvater. Und jetzt haben 2 Personen aufgestreckt, oder 3 von uns. Wir haben 8 davon. Und wisst ihr, statistisch gesehen, nach meiner Rechnung, hat dein Ur-Urgroßvater noch gelebt 60 Jahre vor deiner Geburt. Weil dein Großvater wahrscheinlich seinen Großvater noch kannte. Oder wir kennen ja wahrscheinlich unsere Großväter noch. Und stell dir mal vor, 60 Jahre nach deinem Tod, statistisch gesehen, kennen nicht mal mehr deine Nachkommen deinen Namen und ein kleines Detail von dir. Wie bedeutungsvoll sind wir, oder? Dass nicht mal diejenigen, die eigentlich so viel von uns verdanken, unseren Namen noch wissen. Und genau so ist es. Wir nehmen uns so wichtig. Jakobus schreibt im Jakobusbrief, was machst du dir Pläne? Und denkst, morgen werde ich dies oder das tun. Du bist nur ein Hauch. Sprich besser, wenn Gott will, werden wir leben und dies oder das tun. Und wir nehmen uns so wichtig. Dieser Mann, da in der Geschichte von Jesus, der ist auch angetrieben von einem unglaublichen Egoismus. Müsst ihr euch das mal zu Gemüte führen. Ich habe mal markiert, wo das Wort Ich erscheint, im griechischen Grundtext 8-mal. Ich. 4-mal das Wort meine. Und dann kommt das Du. Und sagt er auch nur, du hast es geschafft. Du bist, oder? Unglaublicher Egoismus. Ich. Gott spielt überhaupt keine Rolle. Gott kommt überhaupt nicht vor. Und was Jesus hier beschreibt, ist das Grundproblem von uns Menschen gemäß der Bibel. Dass wir Menschen leben, als ob es Gott nicht gäbe. Etsi Deus non daretur. So leben wir heute, nicht nur in der Wissenschaft, auch in unserem Leben. Oder? Ich entscheide, welche Bildung ich mache, als ob es Gott nicht gäbe. Ich entscheide, welchen Beruf ich wähle, als ob es Gott nicht gäbe. Ich entscheide, welchen Partner ich heirate, als ob es Gott nicht gäbe. Ich entscheide, wo ich wohne, als ob es Gott nicht gäbe. Ich entscheide, worauf es in meinem Leben ankommt, so als ob es Gott nicht gäbe. So leben ganz, ganz viele Menschen, als ob es Gott nicht gäbe. Aber dann habe ich gemerkt, und wenn die eigenen Pläne nicht gelingen, dann lebt man plötzlich so, als ob es Gott gäbe. Gott, wo bist du? Warum lässt du sowas zu? Stell mir so vor, wie kommt sich Gott wohl im Himmel vor, wenn er uns beobachtet, wir leben, als ob es ihn nicht gäbe. Und dann plötzlich gelingt uns etwas nicht. Gott, wie kannst du nur? Oder Jesus Gott, plötzlich benutzen wir den Namen nur beim Fluchen, oder? Oh mein Gott. Ja, gedacht, ganz viele Menschen haben heute einen Lückenbüßer-Gott. Oder? Der wie in die Lücke springen muss, wenn uns nicht gelingt, was wir uns vorgenommen haben oder erhofft haben. Gott, wo bist du? Ein Lückenbüßer-Gott. Das Problem ist, die Bibel hat eine ganz andere Botschaft als die, die wir so leben als Menschen. Die Bibel beschreibt von der ersten bis zur letzten Seite, hey, es gibt einen Gott, und das bist nicht du. Das ist die biblische Botschaft. Sie schreibt ganz am Anfang davon, wie Gott den Menschen schafft. Schreibt davon, wie der Mensch unglaublich genial geschaffen wurde. Psalm 139 beschreibt das auch ganz schön. Gott hat dich gemacht. Und das Genialste ist, Gott hat schon an dich gedacht, bevor er irgendetwas gemacht hat. Wisst ihr, eigentlich ist unser Leben so bedeutungslos in dieser Welt. Aber wir haben so eine Bedeutung bei Gott. dass du in seinem Bewusstsein warst, bevor irgendetwas geschaffen worden ist. Epheser 1, Vers 4. Gott hat uns in Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien. Gott schuf eine perfekte Welt, eine Welt mit Menschen, die Gott seine Liebe und Freude, also eine Welt, der Gott seine Liebe und Freude weitergeben wollte. Eine perfekte Welt, die wir uns nicht vorstellen können, weil niemand von uns je auf einer perfekten Welt gelebt hat. Aus dieser Welt war Harmonie, aber dann ging alles schief. Davon schreibt die Bibel im zweiten Akt, 1. Mose 3. Es kam zu einem Fall, dem Sündenfall. Und dieser Fall hatte Konsequenzen für die Menschheit. Zwei schreckliche Konsequenzen möchte ich heute Morgen erwähnen. Die erste schreckliche Konsequenz, die dieser Fall hatte für uns Menschen, ist geistliche Gebundenheit. Gott hat uns als Anbeter geschaffen. Wir Menschen können nicht anders als anzubeten. Egal, ob wir religiös sind oder nicht, wir müssen anbeten. Jeder Mensch betet irgendetwas an in seinem Leben. Irgendeine Sache, eine Person oder was auch immer. Irgendetwas, worauf wir unser Leben letztlich bauen. Irgendetwas, wovon wir uns das Glück erhoffen. Irgendetwas, wofür du dein letztes Hemd geben würdest. Möchte ich fragen, was ist es? Worauf vertraust du? Wovon erwartest du Glück? Vielleicht denkst du jetzt, wenn ich gesund bin, dann. Dieser Bauer, wenn ich dann. Wenn ich gesund bin, dann bin ich glücklich. Dafür lebe ich, gesund zu sein. Vielleicht denkst du, für meine Familie. Wenn ich mal verheiratet bin. Wenn ich mal Kinder habe. Wenn es meiner Familie gut geht, dann. Vielleicht lebst du für Karriere. Wenn ich Karriere habe. Wenn ich, vielleicht für ein Hobby, vielleicht für Spaß, vielleicht für Partys, vielleicht für was auch immer. Wofür lebst du? Wovon erhoffst du dir wahres Glück? Der postmoderne amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace erhielt 2005 eine vielbeachtete Rede beim Abschlussjahrgang eines Colleges. Eine Rede, so wie ich gelesen habe, die heute zur Pflichtliteratur gehört in Amerika, die ganz berühmt geworden ist unter dem Titel This is Water, das hier ist Wasser, auf Deutsch übersetzt wurde diese Rede. Es ist heute noch im Original zu hören auf YouTube. Ich habe euch hier einen Ausschnitt aus dieser Rede. David Foster Wallace war kein Christ, er war nicht mal besonders religiös, er hat nur etwas erkannt. Er hat erkannt, jeder betet etwas an. Jeder hat ein Letztes im Leben. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der zwingende Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, irgendeinen Gott anzubeten, ist der, dass so ziemlich alles andere, das sie anbeten, sie bei lebendigem Leib verschlingt. Er hat erkannt, eigentlich frisst uns alles auf. Und vielleicht ist so für ihn als Nichtchrist die einzige zwingende Erklärung dafür, dass man halt einen Gott wählt, den man anbetet, dass alles andere uns bei lebendigem Leib wie verschlingt. Alles andere uns auffrisst. Macht Beispiele, beten Sie Geld oder Besitz an und erwarten von Ihnen echten Sinn im Leben und Sie werden nie genug davon bekommen. Nie das Gefühl haben, genug zu haben. Wenn Geld mein Gott ist, dann will dieser Gott Geld, Verehrung. Noch mehr. Es ist nie genug. Beten Sie Ihren Körper an, Ihre Schönheit und sexuelle Anziehungskraft und Sie werden sich immer hässlich fühlen. Schönheit, das Wichtigste ist in meinem Leben, fühle ich mich nie richtig schön. Und dann, wenn die Zeit und das Alter Ihre Spuren hinterlassen, werden Sie 1000 Tode sterben, noch bevor Ihre Lieben Sie schließlich begraben. Beten Sie die Macht an und Sie werden sich zuletzt schwach und ängstlich fühlen. Und immer noch mehr Macht über andere brauchen, um die eigene Furcht zu betäuben. Beten Sie Ihren Intellekt an, dass man Sie für smart hält und Sie werden sich am Ende albern vorkommen wie ein Schwindler, der in ständiger Angst davor lebt, dass man ihm auf die Schliche kommt. Sehen Sie, das Heimtückische an all diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie in sich schlecht oder sündhaft wären. Es liegt darin, dass sie uns unbewusst sind. Es sind Grundeinstellungen. Oh, wie wunderbar, der das auf den Punkt bringen konnte, was uns die Bibel sagt. Sagt, wisst ihr, Schönheit, Macht, Geld, Reichtum, all das ist nicht schlecht an sich. Aber wenn das zu unserem Letzten im Leben wird, dann frisst es uns von innen auf. Und wir müssen immer noch mehr für das und noch mehr und am Schluss sind wir total leer. Traurig ist bei diesem Mann, 3 Jahre später, im Alter von 46, hat er sich das Leben genommen. In einer depressiven Episode seines Lebens. Sehr schrecklich. Aber was er erkannt hat, ist, wir Menschen, wir müssen etwas anbeten. Sind geistlich gebunden. Die Bibel sagt, wir müssen sündigen. Wir müssen gegen das erste Gebot handeln. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sagt Gott. Und wir müssen irgendetwas anbeten. Und daraus folgt, dass wir auch 2., 3., 4. bis zum 10. Gebot immer wieder missachten. Gottes Namen missbrauchen, dass wir lügen, dass wir stehlen, dass wir fluchen, dass wir Ehe brechen, dass wir töten, dass wir neidisch sind, was auch immer. Wir sind geistlich gebunden. Das ist die erste schreckliche Konsequenz der Sünde, ist geistliche Gebundenheit. Und die zweite schreckliche Konsequenz ist das, was der Römerbrief Verdammnis nennt oder Verurteilung. Die Konsequenz der Sünde ist nicht nur Leid. Sünde, geistliche Gebundenheit ist ja unglaubliches Leid eigentlich. Es zerstört mich, es zerstört andere Beziehungen, andere Menschen, es zerstört die Schöpfung, es zerstört alles. Es ist Leid, Sünde, die Folge der Sünde. Aber auch Schuld. Die Folge der Sünde ist auch Schuld. Jetzt denkst du vielleicht, ja nein, also ich bin ja vielleicht nicht so ein religiöser Mensch, aber schuldig? Nein. Ich gebe mir ja so Mühe, ein guter Mensch zu sein. Nun reicht das, ein guter Mensch zu sein? Stell dir eine arme Witwe vor. Ist ganz arm, alles was sie hat, ist ein einziger Sohn. Und sie lehrt diesen Sohn, gut zu leben. Sie gibt ihm mit, sei immer ehrlich, sei arbeitsam und nicht faul, gib dir Mühe. Und sei großherzig gegenüber den Armen, gib. Sie lehrt ihn all die guten Tugenden. Diese Frau, sie hat nicht viel, sie verzichtet auf alles Mögliche, um ihrem Sohn eine gute Bildung zu ermöglichen. Er kann ein Studium machen, weil seine Mutter so auf so vieles verzichtet. Nach seinem Studium vergisst dieser Sohn seine Mutter. Klar, zu Weihnachten gibt es noch ein Kärtchen, zum Geburtstag auch noch, aber mit der Zeit vergisst er sogar das. Die Telefonanrufe seiner Mutter beantwortet er nicht mehr, nimmt nicht mehr ab. Aber er lebt ein gutes Leben. Er ist immer ehrlich, er ist nicht faul, er ist großherzig gegenüber den Armen, er ist wirklich ein guter Mensch. Nun meine Frage, reicht das? Oder wäre es nicht angebracht, seiner Mutter, der er so viel verdankt, auch Liebe entgegenzubringen? Und genau das ist der Punkt. Viele Menschen leben so, als ob es Gott nicht gäbe und leben ein wirklich gutes Leben. Aber Gott, dem wir alles verdanken, um den kümmern wir uns nicht. Vielleicht an Weihnachten noch, an Ostern, keine Ahnung. Aber wir leben ein wirklich gutes Leben. Aber reicht das? Die Bibel sagt, nein, das ist Schuld. Wir sind es Gott schuldig, dass wir ihm unsere Ehre bringen, weil wir ihm alles verdanken. Und darum, wenn wir das nicht tun, sind wir schuldig vor Gott. In Römer 3, 23 heißt es, alle haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist der erste Akt und der zweite Akt. Erster Akt, Gott hat die Welt unglaublich genial geschaffen, auch mich und dich, und uns das Leben gegeben. Zweiter Akt, alles ging schief. Und der dritte Akt der großen Geschichte, wie Gott wieder alles in Ordnung bringt. Und ich sage es jeweils so, 1. Mose 1 und 2 ist der erste Akt. Ging alles wunderbar, es war damals. 1. Mose 3, der zweite Akt, Sündenfall. Und 1. Mose 4 bis Offenbarung 20 ist der dritte Akt. Da zeigt uns die Bibel in über 1180 Kapiteln auf, wie Gott die Welt wieder in Ordnung bringt. Und dann der vierte Akt, der wäre dann noch Offenbarung 21, 22, wie wieder alles in Ordnung ist. Unglaubliches Kunstwerk, die Bibel, Gottes Geschichte. Dritter Akt, wie bringt Gott alles in Ordnung? Die Bibel teilt uns mit, durch Jesus Christus. Durch seine Menschwerdung und sein Leben und sein Sterben, seine Auferstehung. Gott hat sich selbst in die Geschichte hineingeschrieben. C.S. Lewis machte mal einen Vergleich. Und er sagte, wir Menschen stehen zu Gott nicht wie die Bewohner eines Hauses im ersten Stock zum zweiten Stock. Und vielleicht denkst du manchmal, Gott ist da oben, ich bin da unten, ich in der ersten Etage, Gott in der zweiten Etage. Nein, so ist es nicht. C.S. Lewis sagt, wir stehen zu Gott in Beziehung wie Shakespeare zu Hamlet. Oder? Das war so. C.S. Lewis ist da im letzten Jahrhundert englischer Schriftsteller. Shakespeare, Hamlet war ihm sehr bekannt, damals den Menschen auch. Der Schriftsteller zur Figur. Und so beschreibt C.S. Lewis, sind wir wie die Figur und Gott ist der Schriftsteller, der die Geschichte schreibt. Aber jetzt kommt das Einzigartige, das Einmalige, das Besondere, dass sich der Schriftsteller in seine eigene Geschichte hineinschreibt. Mensch wird. Und so lebt Jesus Christus in dieser Welt als Mensch und stirbt in dieser Welt. Und das ist der Schlüssel, auch für das, was Jesus in diesem Gleichnis erzählt. Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Jesus sagt eigentlich, letztlich geht es nur darum, reich zu sein vor Gott. Und die Frage ist, bist du reich vor Gott? Bist du reich vor ihm? Viele Menschen denken hier sofort, ja klar bin ich reich vor Gott, ich kann ganz viel Gutes vorweisen. Aber weißt du, Gott ist so unendlich heilig und gerecht, dass wir vor ihm nur bestehen könnten, wenn unser Leben auch absolut heilig und gerecht ist. Und wenn das nicht so ist, dann ist unser Leben eigentlich armselig. Sind wir arm vor Gott. Viele Menschen denken, ja, aber was ist denn mit all dem, was ich da Wunderbares getan habe? Bringt mir nichts. Denn in Römer 6, 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder von uns weiß irgendwie intuitiv, ich schaffe es nicht zu leben, ohne zu sündigen. Ich schaffe es nicht zu leben, ohne eine einzige Sünde, ohne eine einzige Lüge, ohne ein einziger Diebstahl, ohne einen einzigen neidischen Gedanken, ohne. Ich schaffe das nicht. Und da sagt die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und du denkst vielleicht immer noch, ja, aber was ist mit meinen guten Taten? Ich habe doch so viel Gutes auch vorzuweisen. Nun, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es war vor vielen, vielen Jahren, ich war mal IG-Hauptleiter zum ersten Mal, bevor ich dann zum zweiten Mal auch wieder IG-Hauptleiter wurde. War damals mit dem früheren IG-Team, viele Jahre her. Und ich habe das Team eingeladen zum Essen nach Hause. Habe natürlich meine Frau gebeten zu kochen. Und dann haben wir so überlegt, was könnte man kochen. Und wir kamen auf die Idee, Omelette wäre ein gutes Menü. Ich kenne die Geschichte. Oder? Omelette, ich habe dann meiner Frau gesagt, du, aber also wir hatten noch keine Kinder, ich hatte noch viel Ahnung vom Kühlschrank. Im Kühlschrank hatte es ein altes Ei. Habe sie ihr gesagt, also wirklich. Sie hat dann am Abend nicht mehr dran gedacht und sie nimmt da Eier aus dem, muss auch viele Eier haben für das IG-Team. Und dann nimmt sie so drei gute Eier und dann erwischt sie das schlechte Ei, das wirklich schon unglaublich gestunken hat. Ich sage euch, das war fürchterlich, aber es ist schade um das Mehl und die Eier, was braucht man da für Omelette? Schade, oder? Aber sie hatte ja noch 7 gute Eier, also hat sie noch weitere Eier genommen und die mitgemixt und so. Ich sage euch, man konnte es am Abend nicht essen. Okay, die Geschichte ist erfunden. Es gab tatsächlich ein IG-Team, es gab Omelette, es gab Eier, aber sie hat das Ei vorsorglich entsorgt. Warum? weil wir wissen, dass wir auch ein schlechtes Ei nicht mit guten Eiern neutralisieren können. Aber in Bezug auf unser Leben haben dann plötzlich manche das Gefühl, wir können ja die schlechten Taten mit guten neutralisieren. Geht dann schon irgendwie vor Gott. Nein, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Christus, unseren Herrn. Ein unverdientes Geschenk. Gott steht heute vor dir und sagt, schau mal, ich gebe dir ein Geschenk. Was ist das Geschenk von Jesus? Es ist sein Leben. Jesus sagt, ich schenke dir mein Leben. Ich schenke dir das Leben, das ich gelebt habe. Ich meine, Jesus hat das Leben gelebt, das wir eigentlich leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Jesus war der einzige Mensch, der absolut perfekt und heilig gelebt hat. Und eigentlich hätte er es verdient gehabt, dass man am Schluss seines Lebens ihn gewürdigt hätte. Gesagt hätte, wow, so wie der. Und stattdessen starb Jesus am Kreuz und er nahm die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Wir haben es gestern Abend gehört in der Predigt, in Jesaja 53, 4 und 5, steht, dass er um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen wurde. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir ewig Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das tat Jesus für dich. Und Jesus sagt, das ist mein Geschenk an dich. Ich schenke dir mein Leben und ich schenke dir mein Sterben. Ich nehme deine Sünde auf mich. Ich möchte dich noch einmal fragen, bist du reich bei Gott? Bist du reich bei Gott? Möchtest du reich sein? Überlegst du dir für dich ganz persönlich? Du noch nicht reich bist vor Gott, habe ich dir heute Morgen ein unglaubliches Angebot. Das Geschenk steht für dich bereit. Jesus spricht dir zu, hier bin ich. Du darfst mein Leben annehmen, du darfst mich aufnehmen. Das Evangelium ist so wunderbar, es sagt mir, ich kann reich werden bei Gott. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Vertrauen, pistis im Griechischen, Glaube, Vertrauen. Was ist biblischer Glaube? Biblischer Glaube ist mehr als, ich glaube auch noch irgendwie, es gibt da einen Gott. Biblischer Glaube ist Vertrauen. Biblischer Glaube ist das Vertrauen, das feste Vertrauen, dass wenn ich meine Sünden bekenne, dann vergibt mir Gott, weil er hat es mir verheißen in 1. Johannes 1, Vers 9. Biblischer Glaube ist das Vertrauen, dass wenn ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, dann werde ich ein Kind Gottes. Und so steht es in Johannes 1, Vers 12. Biblischer Glaube ist, ich vertraue Jesus mein Leben an. Das ist biblischer Glaube. Es gab 1859 einen Mann, den da, Jean-Yves Gravelet. Das war ein Hochseilartist. Und der hat die Niagara-Fälle überquert. 330 Meter lang, 50 Meter hoch, etwa 20 Minuten hat dieser Spaziergang gedauert. USA, Kanada. Er hat diesen Spaziergang oft wiederholt. Monatelang hat er dieses Kunststück vollbracht. Mal ging er rückwärts über den Niagara-Fall, mal blindlings, mal hat er einen Kopfstand gemacht. Eines Tages nahm er eine Schubkarre mit, so eine Garrette. Und er fuhr mit dieser Schubkarre, also schob sie über den Niagara-Fall. Es haben immer auch Menschen zugesehen. Und die haben ihm zugejubelt und applaudiert. Und auch an diesem Tag waren wieder ein paar Menschen da. Und er hat so zu ihnen gesagt, so, wer von euch glaubt eigentlich, dass ich darin auch einen Menschen transportieren könnte? Alle, ja, kein Problem, du schaffst das, kein Problem. Und dann so die Frage, und wer von euch ist jetzt bereit, mir seinen Glauben zu beweisen? Und ich möchte dir heute sagen, Jesus fragt dich, bist du bereit, mir deinen Glauben zu beweisen? Bist du bereit, in die Schubkarre des Glaubens einzusteigen? Jesus steht heute vor dir. Er bietet dir seinen Reichtum an, aber die Bedingung ist, dass wir in diese Schubkarre einsteigen. Die Schubkarre des Glaubens. Möchtest du das? Machen das jetzt so wie auch in den letzten Tagen, dass ich nach vorne rufe zum Kreuz. Die Band darf sich langsam parat machen. Aber jeden Abend so einen Aufruf gemacht, so die Gelegenheit gegeben, zum Kreuz zu kommen. Und das möchte ich heute Morgen auch noch ein letztes Mal so machen. Wenn du jetzt da sitzt und du weißt ganz genau, ich bin nicht reich vor Gott, wenn ich in dieser Nacht sterben würde, was ich niemandem wünsche, wenn ich in dieser Nacht sterben würde und vor Gott stehen würde und er würde mich fragen, warum soll ich dich annehmen? Ganz ehrlich, ich müsste sagen, ich weiß es nicht. Das so ist in deinem Leben, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Jesus bietet dir sein Geschenk an, sein Leben. Du hier sitzt und sagst, ich weiß von keinem Zeitpunkt in meinem Leben, in dem ich meine Sünden schon mal ganz bewusst Jesus Christus gebracht habe. Du hier sitzt und sagst, ich habe mein Leben bisher auf alles Mögliche gesetzt, nur nicht auf Jesus Christus. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen und Jesus Christus im Glauben als Herrn anzunehmen. Vielleicht sitzt du auch hier und du weißt auch von so Momenten, wo du das schon gemacht hast. Aber im Moment bist du wie der verlorene Sohn unterwegs von Gott weg. Und du lebst dein Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Ich lade dich ein, heute Morgen auch nach vorne zu kommen und zu sagen, Jesus, ich möchte heute wieder ganz bewusst mit dir starten. Ich möchte wieder ganz neu in diese Schubkarre des Glaubens einsteigen. Machen das jetzt so, dass wir das Lied gemeinsam singen, 3 Strophen, dass 3 Strophen lang Zeit nach vorne zu kommen. Es werden auch Gesprächshelfer nach vorne kommen. Dann dürft ihr dann Platz nehmen. Ich werde den Gottesdienst abschließen und im Anschluss an den Gottesdienst werden wir noch ein Gespräch anbieten, wir ganz konkret helfen, auch wie man die Beziehung mit Jesus startet, ein paar Tipps mitgeben, wie man das Leben mit Jesus gestaltet. So, ich bete. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen und auch zum Lied. Jesus, ich danke dir für das unglaubliche Geschenk, das du gemacht hast und uns machst. Dein Leben. Danke, dass du heute vor jedem Einzelnen stehst und sagst, das habe ich für dich getan. Habe für dich gelebt. Mein perfektes Leben, ich schenke es dir, dass du vor Gott bestehen kannst. Jesus, danke, stehst du heute vor uns. Sagst, ich habe auch deine Strafe getragen, die du verdient hättest. Jesus, danke, dürfen wir reich sein vor Gott. Und ich bitte dich jetzt für all diejenigen, die nicht reich sind vor dir, dass du sie ganz konkret ansprichst. Du sagst, sei hier, ergreif's doch. Und jetzt den Mut schenkst, auch darauf zu reagieren. Und so wie die Garrette vom Glauben auch einsteigen. Schenke diesen Mut. Amen.